SWR Kultur Hörbuch. Der Eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 12.
24. Ich wüsste zu gern, wo in meinem Leib dieses Bild verborgen nistete, dass es mir über 2 Wochen nach Belieben ins Herz stechen, die Eingeweide beschweren, vor die Augen tanzen mochte, gleich wie oft mein Wille es von dort fortriss, wie oft ich es ausgerottet glaubte von den triumphierenden Streitkräften meiner Bedingungslosigkeit. Freilich deren Sieg mochte ein bitterer sein, unter hohem Opfer, doch ein Sieg nichtsdestotrotz, befand ich, und ein gerechter. Spart euer hechelndes Kichern, ich gesteh's frei, ein selbstgerechter. Vom Augenblicke, da ich von der Waldstadt stürmte, war's mir, als hätte sich mein Trotz wie ein eherner Helm auf meinen Schädel gesetzt, ihn mit einem dunklen Druck umfangen, mir die Sicht eng gemacht, das Gehör dumpf hallend, den Atem eisenschmeckend. Nichts erreichte mich, nichts ließ ich von mir, das nicht zuvor diesen Trotz zu durchdringen hatte, der mich umdröhnte mit seinen blechernen Parolen. Das war ein wohlgeführter Streich gegen all die Mächte der Einschränkung. Freiheit, die Konditionen gewährt, ist unseliger denn offene Knechtschaft. Besitz, welcher nicht absolut ist, mit Haut und Haar, ist armseliger denn Bettelei. Und wer nicht bedingungslos schwören will auf diesen Eid, ist Verräter, ist Feind und mit ausgespiener Verachtung und Verbannung noch milde bedient. Doch ganz gleich, wie viele Stunden meine Gedanken in einem solchen Kreisen exerzierten, wie ein Freischärler fiel ihnen dann doch wieder das Bild der verlassenen Amalia in den Rücken, schlich sich mitten in ihr Lager, überrumpelte sie beim ersten Anzeichen der Unachtsamkeit und öffnete einen Einfall für meine wahren Kontrahenten, die Reue und die Liebe. Das Eingeständnis, dass ich mich insgeheim dieser beiden Mächte wehrte, hätte mich freilich auf fatale Weise verwundbar gemacht. Nein, mein Hadern und Fechten ging gegen die Ungerechtigkeit der Welt. Ich und ich allein stund wacker auf der Seite des Guten und Rechten. Ich und ich allein war der heimtückisch Verletzte. Jeder Anflug eines Empfindens von Schuld, jede Versuchung zur geringsten Vergebung konnte nichts sein, denn böse Einflüsterungen des großen Verderbers. Und nichts, aber nichts stand treuer, gerechter und fester, denn mein Entschluss, Amalia, die Verräterin, auf ewig aus meinem Leben zu verbannen. Mir scheint ja, noch die Verschlagenste unter euch Ratten ist aufrichtig zu sich selbst in ihrem Streben nach der Befriedigung ihrer Gelüste. Doch wenn ihr euch je im verlogenen Zwist gegen eure bessere Natur befandet, dann ahndet ihr, wie es mir in jener kurzen Epoche erging. Für einen angeblich Triumphierenden war mir reichlich Elend zumute und war ich kolossal unleidig gegen andere wie auch meiner selbst. Eines der ersten Opfer meines uneingestandenen, hadernden Zorns war mein Werk. Die schöpferische Tätigkeit war, im Überschwang des Glücks wie der Pein, stets das eine Mittel gewesen, meinem Geist Ankerstätte zu geben vor dem Mahlstrom der Empfindung. Und so suchte ich, nach der ersten Nacht, in welcher freilich nicht Rast noch Ruhe zu finden war auf dem gemütswogenden Meer der Tränen, gleich am anderen Abend in ihrem Schutz anzulanden. Doch was mich da selbst erwartete, schien mir ein Hohn, wie man zum Fleiß mir keinen spottenderen zu ersinnen vermocht. Da harrte dieses gewundene Gestänge, ein nacktes Grinsen auf seinen ledernen Lippen und rülpste aus seinem Schweinsblasenbauch immer nur ein groteskes, knarzendes »Ja« hervor. Das war zugleich zu nah an allem, was mein Herz mir wund machte, mit seinem Seelenwiderhall des einen, alles entscheidenden Nein und viel zu fern aller gelungenen Kunst, welche mir Trost und Ersatz gewesen für die widersprechende Natur. Nichts vermochte ich zu sehen in diesem hochmütigen Konstrukt, denn den Mangel, Mangel der Erfüllung in meinem Leben, Mangel der Vollendung in meinem Streben. Allein dieser Stolz blieb mir, dass ich Beherrschung genug fand, das Ganze nicht sogleich mutwillig zu Klump zu hauen, sondern meinem geneigten und strengen Publikum, also allein meiner selbst, vorzuspielen, ich versuchte mich an einem verbessernden Handgriff, rutsche ab mit dem Werkzeug, wolle halten, retten und stoße dabei ganz absichtsfern den Automaten samt und sonders vom Tisch, betrachte mit Schrecken und ohne ein Quäntchen Genugtuung Sturz, Aufschlag, Bersten. Und immerhin, damit hatte sich für die folgenden Nächte auch ein Auslauf für meine Reue gefunden und Beschäftigung für meinen rastlosen Geist und meine Hände, nämlich in der heilenden Wiederherstellung des bereits einmal Erreichten. Denn freilich war mir, da die Apparatur einmal so dalag in toten Einzelteilen und meine Erhitzung abgeklungen, das krachende Theater als recht klein und lachhaft entblößt, mir dann doch dieses unzulängliche Ja wieder kostbar. Es sei euch versichert, nichts würde die rachsüchtigen Götter mehr zähmen, ihnen mehr Acht auf ihre Schöpfung beibringen, denn wenn man sie nötigte, was sie im Zorn zerstörten, auch wieder fein säuberlich zusammenzusetzen und zu vorigem Leben zu erwecken. Den Zeus möchte ich sehen, der darüber kein bisschen schamhaft und schafsgleich würde. Mein Werk also erfuhr in größter Heftigkeit meinen inneren Zwist, doch Abbitte auch. Die Mitleidenschaft, in welche ich die anderen zog, kannte die vernichtende Ausartung nicht, doch zu meiner Schande auch keinerlei Reue. Es war Meister Weiz von mir manche Laune gewohnt, ohne je einen Deut des gebührenden Danks dafür zu empfangen, dass er sie mit weiser Milde zu dulden und deuten verstand und gar oft ihrer Düsternis klug entgegenzuwirken wusste. Den hochmütigen Lehrbub hatte er stets so gut zu nehmen vermocht wie den geistesabwesenden Schwärmer in meiner Ära der großen Verliebtheit. Die finsteren Wolken, welche sich nun in meinem Gemüte ballten, müssen jedoch selbst Servasius Weiz auf eine Weise neu und bedrohlich erschienen sein, dass es ihn bereits am Morgen nach jenem Zerwürfnis bei der Hetzstadt stutzen ließ. Befindest du dich unwohl? Bedarfst du eines Tages der Rast? Soll ich um den Bader schicken? Nie hatte den Meister ich dergleichen Fragen äußern gehört wie nun beim Frühstück, zu dem ich mich wie eine hohle Hülle hinuntergeschleppt hatte, leer geweint, benommen von der Schlaflosigkeit. Einer Antwort aber wich ich so halbscharig aus wie den Blicken des Meisters. Servasius Weiz hob eine Augenbraue, dachte sich sichtlich seinen Teil, ersparte uns jedoch, weiter in mich zu dringen. Das just war seine Weisheit, sich nie abzuarbeiten dort, wo meine Launen selbst eine Front zu eröffnen trachteten, um in Angriff und Verteidigung ihre Bestätigung zu finden, sondern stets einen Hebel dort anzusetzen, wo er vermochte, die ganze Kraft ihrer exaltierten Empörung ins Leere, Harmlose oder gar Nutzbare zu leiten. Kein weiteres Wort verlor Weiz. Doch noch am nämlichen Nachmittage fand ich vor mir auf der Werkbank eine halbfertige Taschenuhr von höchster Kostbarkeit und Finesse. Und an meiner Seite einen Meister, welcher mit einer solch ungewohnten Strenge, gespielter Strenge freilich, doch so überzeugend dargeboten, dass sie keine Herausforderung duldete, mich anhielt zur Arbeit und verlangte, ich möge den Mechanismus bereichern um die Anzeige der Sternbildstellung der Sonne. Das freilich war wohlweislich ein Auftrag, der kein Schweifen duldete, der Gedanken, kein Verweilen im düsteren Reich meiner selbstliebenden Aufgebrachtheit. War also nichts denn ein weiteres Exempel für des Meisters unausgesprochene Fürsorglichkeit. Wäre mir dies nicht Zeichen genug gewesen, wie besorgniserregend ich die Finsternis meiner Seele auch nach außen gewandt trug, so sollte ich es von ungewohnter Partei bestätigt finden. Es war Ferdinands Gleichgültigkeit, welche ihm geradezu hohe Kunst, tiefste Philosophie war, wahrlich schwer zu erschüttern. Hatte er Geld und Gesellschaft genug zu Wein, Spiel, Spektakel und Tanz, so perlten die Launen und Zumutungen der Welt und ihrer Menschen von seinem Gemüte ab wie Wasser vom Entengefieder. Ich vermag mich keiner Handvoll Sorgen erinnern, welche der gute Geselle in seiner wendigen Trägheit nicht mit einem plusternden Lachen binnen Stundenfrist abgeschüttelt hätte. Wenn nun selbst Ferdinand von meiner Pein nicht allein Kenntnis nahm, sondern sich um ihre Linderung zu befleißigen schien, dann musste es wahrlich übel um mein Erscheinen bestellt sein. Freilich hätte mir wohl wenigstens die Nase aus dem Antlitz abhanden kommen müssen oder eine zweite hinzuwachsen, dass sich der zentnerschwere Gleichmut Ferdinands so weit hätte aus dem Lot bewegen lassen, ihn zu einer offenen Bemerkung hinzureißen. Und freilich war das, was er mir an Medizin verordnen wollte, schwer nur zu scheiden von dem, was er zur Verbesserung aller Tage anriet. Doch hatten seine Mühen, mich zu gemeinsamem Trank, Tändelei, Vergnügungen zu überreden, ein Insistieren, dem es merklich weniger um den Genuss meiner werten Gesellschaft zu schaffen war, sondern darum, mich nicht einsam in meiner Kammer hocken zu lassen. Und ließ ich mich schließlich ins Wirtshaus schleifen, so fand ich dort Ferdinand einen ungewohnt aufmerksamen Tischgenossen, allzeit wach lauschend, ob mir nicht eine Andeutung entkommen mochte, was mich derart umtrieb. Einmal hätte der Wein mir auch beinahe die Zunge gelöst, hatte ich angehoben schon, im Allgemeinen die Treulosigkeit der Weiber zu beklagen, war gerade dabei, ins Exempel zu gehen und wohl nur einen Humpen entfernt davon, Personen und Sache beim Namen zu nennen. Hätte sich nicht just in jenem Moment eine famos feiste Maid neben Ferdinand auf die Bank plumpsen lassen und verlangt, »Jö, schaut doch nicht so verdrießlich drein!« Und ich, nicht ahndend, wie wenige gemeinsame Abende uns lediglich noch vergönnt waren, verwies sie nicht des Platzes, sondern empfand Erleichterung, mich nicht zur Beichte verführt haben zu lassen. Woran immer ich da aber teilhatte an vermeintlicher Zerstreuung, betrachtete ich aus der Warte des Unberührbaren. Es erlaubte mir, mich vollends in überhebliche Abscheu Menschenekel zu stürzen, ließ mich aus hochmütiger Wolkensicht je nach Belieben Amalia und meine Liebe zu ihr entrücken aus all diesem Gesuhle als das einzige Reine und Andere oder sie tief dreinstürzen in diese eklige Ameisenlust, nicht besser in ihrem wahren Grunde denn das sabbernde Tatschen des Haderlumpen nach der zahnlückigen Metze. Und ich gestehe, wenn der Rausch mir also noch tiefere Versenkung in die Wogen meiner Pein bot, dann suchte ich ihn nicht dennoch, sondern gerade deswegen. Nur eines hätte mir in jenen Wochen beinahe Einhalt gegeben und Abkehr von meinem Weg. Das zweite Stück Selchfleisch, welches ich eines Mittags auf meinem Teller fand. Dass man mich dergestalt der Tröstung und Kräftigung bedürftig fand, nun, dies konnte auf niemanden Rechnung gehen, denn des Weibs von Meister Weiz. Und dies Frauenzimmer war gänzlich unangegriffen von jeglichem Leiden der jungen verschmähten Liebe, war klar und vernunftvoll in ihrem Regime über den Haushalt. Wenn meine Erscheinung ihr diese außerordentliche Ausgabe zu rechtfertigen schien, dann machte mich dies unmöglich zu einer noblen, erhabenen Figur, sondern konnte nur heißen, dass ich von wahrhaft armseliger, mitleiderregender Gestalt war. Nun, ich verstand dies. Es stach mich. Aber eher hätte ich dann doch dies Sonderstück Fleisch verschmäht, denn meinen Groll herunterzuschlucken. Und tat letztlich weder das eine noch das andere. Wo das Fleisch schon einmal so auf dem Teller lag, schlang ich's hinab und bildete mir etwas darauf ein, es mir wenigstens nicht schmecken zu lassen. Ich vermag nicht zu sagen, wie sehr diese buchstäbliche Inkarnation der eitlen Kleinlichkeit meines Trotzes dann doch an meinem Entschluss nagte. Wie sehr es die unabwendbare Abkühlung jedes Eifers durch den Lauf der Zeit war. Oder wie wenig es den tiefsten Gründen meines Herzens überhaupt je ernst gewesen damit. Jedenfalls, so treu ich mir jeden Morgen, noch ehe ich mich aus den Federn erhob, den Schwur gab, Amalia nie wiederzusehen, so treu ich mich jede Nacht bettete, mit der ehernen Einbläuung, wie verraten und gemeuchelt meine Liebe war, so treu führte im Hinterstübchen meines Geists doch auch ein diskreter, geheimnisvoll lächelnder Sekretär still Buch über das Vergehen der Tage. und hatte in seinem Kalendarium ein Datum mit roter Tinte markiert. So vorwitzig war er nicht, es auch zu beschriften. Da hätte mein plusternder Trotz ihn wohl mit einem empörten Tritt in den Hosenboden hochkant hinaus befördert und ihn beschieden, von diesem Tag nicht zu wissen, nichts wissen zu wollen. Doch gab er mitunter, freilich geradezu ironisch, nüchtern und scheinbar zwecklos Rapport vom nahen, nämlichen Termins. 2 Wochen nur, nunmehr 10 Tage, binnen Wochenfrist, 5 Tage, 3, 1. Und dann also erwachte ich, tat meinen gewohnten Schwur und fand auf der Tafel meines Geistes eine ungesiegelte Notiz in fein säuberlicher Handschrift. Es seien die verehrten Herrschaften darauf hingewiesen, dass am heutigen Tage das Regiment F feierlich aus der Stadt abziehen wird. Denn nichts anderem hatte ich freilich entgegengefiebert, denn dem Abmarsch jenes Regiments, des Regiments des Barons. Was aber war ich an jenem Tage froh über Ferdinand? Noch ehe ich mir eine scheinheilige Rechtfertigung zurechtzimmern brauchte, mich unter die Zuschauer zu mischen, hatte der zerstreuungsdürstende Geselle mich gleichsam schon am Ärmel gezupft, ob ich ihn denn nicht begleiten wolle zum heutigen Auszug eines Regiments. Das verspreche gewiss doch ein buntes, blitzendes Schauspiel und einen allgemeinen Auftrieb mit allem, was sich da gewöhnlich anschloss an Vergnügungen und Verpflegungen fürs hohe wie derbe Volk. Nun, wer war ich meinem Kumpan solch ein Ansuchen auszuschlagen? Mehr noch, hätte ich's getan, wäre dies nicht Zeichen gewesen, dass meine Entsagung der treulosen Amalia verwundbarer war, denn sie sich deuchte? Denn was galt's mir eigentlich, ob in jenem Regiment der Baron mitritt oder nicht? Jetzt, wo ich Amalia und ihre lauwarme, bedingungsbereite Liebe so oder so ihm und seiner ebenso kühlen Berechnung anheimgegeben hatte. Also gab ich Ferdinand zur Antwort ein betont gleichgültiges »Ja«. Ich habe den Baron allzeit verachtet für seine planvolle Ambition, für seine selbstverständliche Weise, sich in Ordnung und Regeln der Welt zu fügen. Doch darin ebenso fraglos seinen gebührlichen Platz nahe der Spitze des göttlich- und kaiserlichen Stufentempels zu glauben und diesem mit so wenig Zweifel wie Hitze entgegenzustreben. Die Selbstüberhöhung des feisten Grafen von B. hatte immerhin etwas Grandioses in ihrer Lächerlichkeit, hatte eine lustvolle Grausamkeit in ihrer Knechtung aller Niederen. Wie viel fremder schien mir und gefährlicher jene Kälte, mit welcher der Baron W., sein eigen Leib und Leben gleich wie selbige seiner Mitmenschen, allein als zweckdienliche Mittel betrachtete. Man mag zu Recht hadern, lästern wider die Rücksichtslosigkeit jener, denen ihr hoher Rang schlicht Geburtstagsgeschenk ist. Doch wahrhaft zu hüten hat man sich vor der Ruchlosigkeit derer, die im doppelten Sinne überzeugt sind, ihn sich zu verdienen. Die unerschütterlich sind in dem Glauben, dass er ihnen zustünde und einen Pakt mit dem Schicksal schließen, zum Erreichen ihres Teils nichts unversucht zu lassen. Je mehr sie selbst bereit sind zum Opfer, je reineren Gewissens fordern sie es auch von anderen ein, obwohl es allein ihnen zum Vorteil gereicht. Oh, ich vermochte ihm nur gar zu gut anzusehen, wie der Baron im Feld in der insgeheimen Überzeugung seiner Unverwundbarkeit furchtlos die Attacke ritt und Hunderte seiner Männer in den Tod schickte, sich einredend, beides geschehe gleichermaßen für Überleben, Ruhm und Ehre des Vaterlands, dann jedoch allein er zum Lohn, Orden und Beförderung empfing. All diese Rede ist jedoch nur Präambel vor dem Geständnis, beim Anblick des Barons zu Ross in der Spitze seines Regiments empfand ich einen Schauder der Anziehungskraft. Ich glaube, wir Menschen sind tief in uns doch Rudeltiere, und noch im freiesten, einsamsten unter uns weilt und wirkt ein Kitzel, sich einem stärkeren Anführer zu unterwerfen. So widerwärtig sie mir war, eignete eine unleugbare Stärke jener eisharten Selbstgewissheit, mit welcher der Baron da im Sattel saß, ungerührt von allen zu erwartenden Fairnissen des Krieges, ungerührt ebenso von der Vielzahl der hinter ihm in Reih und Glied marschierenden Männer, deren Wohl und Wehe nicht zuletzt an seinem Befehle hing, ungerührt von der jubelnden, juchzenden Menge rundum. Ich bildete mir ja mitunter ein, mit meinem Tun und Sein frevelnd Gott herauszufordern. Doch wie gering war mein Hochmut gegen einen, der unumstößlich glaubte, sein Weg der Selbsterhöhung erfülle brav allein Gottes Plan, der sich demütig dienend gab und dabei in Wahrheit den Allmächtigen zum Diener des eigenen Strebens erklärte. Wie anders die Mienen derjenigen, die hinter den berittenen Offizieren hermarschierten. Freilich waren darunter genug grobschlächtige Kerle, die gewiss ähnlich wenig von Mitleid wussten und nicht zimperlich waren im Ertragen allerlei Misslichkeit. Doch ihnen fehlte es schlicht an Empfindung. Um sie herum fand sich eine Mehrzahl an Kameraden, denen Zweifel und Sorge, denen willenloser Gehorsam, denen auch Leichtsinn und soldatische Abenteuerlust ins Antlitz geschrieben stand. Doch keiner von ihnen schien im Weltgeschehen etwas anderes zu sein, noch zu sein anstrebend, denn ein treibender, herumgeworfener Korken, hierher geschwemmt von den Gezeiten des Zufalls, des Gesetzes, der Liebe, des Geldes. Die Gedanken fernweilend an vergangenen und künftigen Gestaden, bei zurückgelassenen Geliebten und Gefährten. Die Sonne selbst vermochte nicht, der Braue des Barons einen Schweißtropfen abzutrotzen. Seine Offiziersuniform verlor an ihm ihre Buntheit, als söge der Brunnenschacht seiner kühlen Selbstüberzeugtheit Hitze wie Farben hinab. Ich war nicht der Einzige, der in diesem See von Gesichtern das Antlitz des Barons für ein herausstechendes hielt, segelnd über der verschwimmenden, egalen Masse der unsteten Augen, verkniffenen Münder, teigigen Züge. Wo er vorüberritt, warf man mehr und höher die Hüte, verneigte sich tiefer, röteten sich leuchtender die Wangen der jungen und auch nicht mehr so jungen Frauenzimmer. Es gab berühmte Offiziere, denen brachte man merklich mehr Herzenszuneigung entgegen, mit denen wechselte man Scherze, rief sie beim Namen, wenn nicht gar den Spitznamen, welche ihnen das Volk verlieh, warf ihnen Blumen zu, reckte ihnen Bouteillen entgegen, die sie oft auch auf einen dankbaren Schluck annahmen. Nichts davon hätte noch der Frechste mit dem Baron gewagt. Ihn liebte man nicht, vor ihm hatte man Ehrfurcht. Wenn es den Krieg einmal geben musste, dann war der Baron ein Mann, ihn zu führen. Er kannte Milde nicht, noch Güte. Nicht gegen den Feind, nicht gegen die eigenen Männer, noch gegen seiner selbst. Wir hatten uns am Graben nahe der Pestsäule postiert, um inmitten einer brodelnden Mixtur aus vaterländischer Euphorie und feixender Schaulust das Vorüberziehen des Regiments anzusehen. Während jedoch Ferdinand es an diesem Platze gänzlich zufrieden war, er langer Lulatsch hatte allerorts Überblick, und hier im größten Gedränge bot sich ihm am meisten menschliches Theater sowie Nähe zu Schenken und fliegenden Händlern, hielt es mich dort nicht lange. Denn freilich war ich nicht hier, um den Vorbeimarsch all der mir gleich belanglosen Gesichter zu studieren, sondern allein wegen zweier distinkter Häupter. Das eine, das des Barons, hatte mich nunmehr hochherrschaftlich passiert, das andere jedoch hatte ich noch nirgends erblickt. So bedeutete ich Ferdinand vom Radau ringsum einer ausführlicheren Rechtfertigung enthoben, dass ich trachtete, mich eine Weile zu entfernen und ihn spätestens in der Schankstube wiederfände. Welchen Weg aber sollte ich nehmen, denn mich gleichsam unter das Gefolge des Barons zu begeben? Die Ironie, die darin lag, blieb dem Hass in meinem Herzen keineswegs verborgen. Doch auch dieser verlangte ja nichts anderes, denn einerseits meinen unwissenden Rivalen noch genauer zu taxieren, nach Schwächen auszuspähen, und andererseits diejenige zu erblicken, die ich mir geschworen hatte, nie wiedersehen zu wollen. Wohl zum ersten und einzigen Mal war ich dem Himmel dankbar für die hohe Geburt meiner einst so, ach, wen wollte ich täuschen, meiner noch immer Geliebten. denn wäre sie unter dem gewöhnlichen Volke gestanden, wie hätte ich je hoffen sollen, ihr in diesem Auflauf der halben Stadt zu begegnen? Doch so gewiss ich war, dass ihr Vater nicht dulden würde, den zum nützlichen Bräutigam Auserkorenen ausziehen zu lassen, ohne eine letzte, sich ziemende Erinnerung daran, welch Beute seiner bei siegreicher Rückkehr harrte, so gewiss war ich, dass der Graf sich und die Seinen tunlichst nicht unter den Pöbel zu mischen gedachte. Die verkündete Route des Regiments, die Gewohnheiten des Grafen, gaben mir mehr denn eine Ahnung, wohin ich zu streben hatte. Zwei Gassen weiter war's nur, was beim stolz gezügelten Vorankommen der Krieger ihrer Majestät mir trotz des Gedränges noch immer genügend Gelegenheit gab, wieder aufzuschließen zu deren Spitze. Kaum war die zweite Straßenecke umbogen, schien auch der bisher so ungerührte Baron suchende Ausschau zu halten. Mein Blick jedoch gewann den Wettstreit, wer als erster fündig werde. Es lag in jener Gasse das Gasthaus zum H., welches der Graf von B. des Mittags, wenn er nicht daheim speiste, bevorzugt frequentierte. Man hatte in den Separés im ersten Stockwerk die Flügeltüren zu den schmalen Fensterbalkons aufgestoßen, den Gästen Gelegenheit zu geben, auf das Spektakel herabzublicken. Und da also, wie von mir erhofft, stund nun der Graf, in wie üblich allzu protzendem, weitgrünem Frack, den Schädel sichtlich vom Wein schon gerötet, sich Bratenfett von den Lippen tupfend. Und stund neben ihm Amalia. So wie der Baron stets jeden Lichtstrahl, welcher auf seine Gestalt fiel, zu verschlucken schien, so war's bei Amalia einmal mehr, als strahle der Sonnenschein von ihr auf zauberische Weise vermehrt in Helle und Wärme wieder ab. Sie hatte ihre Schneiderin eine raffinierte Hommage wirken lassen, welche sogleich meine Eifersucht emporschießen machte, denn ihr Vater war zu tump, dergleichen ihr zu heißen, und es musste allein Amaliens eigener Einfall und Wunsch gewesen sein, dem Baron solch Zuneigungsbeweis zu bieten. In pastellener Abmilderung und verrüschter Verziert und Verspieltheit spiegelte ihr Kleid Farben und Schnitt der Regimentsuniform wider und nahm von deren militärischen Rängen vom niedersten bis zum höchsten jeweils genug Charakteristisches auf, um es unentscheidbar zu machen, ob sich Amalia demütig unter den Befehl des Barons stellte oder aufschwang zu seiner Gebieterin. Allemal erhob freilich ganz banal der Balkon Amalia über den Baron. Und so durfte zum einzigen Male ich erleben, wie er zu jemandem aufblickte. Inzwischen hatte auch er die Ersehnte erspäht, und gleich wie unfähig ich ihn einer wahren Herzensregung hielt, vermochte selbst der glühende Stahl meines Hasses nicht, mich gegenüber dieser Wahrheit zu blenden. Ein Lächeln spielte um des Barons strenge Lippen. Er deutete ein Heben des Hutes an und neigte das Haupt zum Gruße. Und war all dies lediglich vollendet galant, so war da noch dieser eine, kaum merkliche Schritt, um welchen er den Trotz seines Rappens aus dem gleichmäßigen Marsch zügelte. War da sein langes Umwenden zunächst des Hauptes, dann des ganzen Oberleibs im Sattel, um möglichst lange den huldvollen Blick seiner Versprochenen zu halten. Bei jedem anderen musste solch kleine Geste ohne besondere Bedeutung erscheinen. Doch am Baron kam selbst eine Winzigkeit des unsoldatischen, unbeherrschten Benehmens einem Erdbeben gleich. Kreidet es gerne dem Wahn meiner Eifersucht an, welcher mich besessen von Übergenauigkeit machte, wie einen Narren, der die Haare auf den Fliegenbeinen zu zählen sucht, und ausufernde geheime Botschaften aus jedem einzelnen Letter der Bibel abzuleiten meint. Doch ich bin gewiss, dass nicht ich allein dies so sah und deutete. Denn das Lächeln auf Amaliens Lippen durchlebte eine Wandlung. Und dies Antlitz hatte ich nun wahrhaft genug studiert, darin getreu zu lesen. Die aufflackernde Freude, mit welcher es den Baron im Zug der Uniformen entdeckte, die war Theater. Die lachende Scheu, keusche Verführung, mit welcher es das kleine Wegstück des Barons am Balkon vorbei geleitete, die waren berechnendes Spiel. Die überraschte Zufriedenheit jedoch, mit welcher dies seine Wirkung erkannte und nachlodern ließ, nachdem der Baron sich wieder in Richtung und Rolle seiner militärischen Pflicht gewandt, die war stolz und wahr. Bei allen Vorhaltungen, die ich ihr noch machen sollte, insgeheim empfand ich die Ehrlichkeit von Amaliens standhafter Verteidigung, nie habe in ihrem Herzen mehr denn höflicher Respekt vor dem Baron ein Heim gefunden. Wessen ich hier Zeuge geworden, war etwas auf schäbigere Weise Menschliches. Die blanke Lust an der eigenen Macht zur Eroberung. Gerade weil für Amalia die Verbindung mit dem Baron nie anderes war denn unentrinnbares Vernunftgeschäft, und gerade weil auch sie ihn als reinen Mann der Pflicht und des Nutzens kannte, gerade deshalb hatte es für sie einen solch unvermuteten Kitzel, dass ihrem formwahrenden Spiel die Kraft innewohnte, offenbar ernste Empfindung in einer so kühlen Seele zu erregen. Womöglich mithin war Amalia in der Tat einer Göttin gleich, nämlich in der Schwäche der Allmächtigen Lust daran zu empfinden, ihnen Kreaturen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu wissen. Nun muss ich aussprechen, welch heißer, wirrer Tumult zu jenem Zeitpunkt in meiner Brust herrschte und wie lächerlich fern bereits mit dem ersten Anblick Amaliens wieder aller aufgeblasener Entschluss war, sie sei mir für immer aus Herzen und Leben verbannt. Schon war ich wieder für lediglich einen Moment ihrer Nähe bereit, an Ort und Stelle zu verharren, bis die letzte Nachhut des Regiments mit Trommeln, Pfeifen und Fahnen vorbeimarschiert, die Gasse vom schaulustigen Volk geleert und ich der Einzige war, der sich noch eifrig den leeren Rängen des Balkons darbot. Sobald nach dem Baron auch ein paar höfliche Minuten vorübergezogen waren, dem Anschein Genüge zu tun, patriotisches Empfinden habe den Grafen zum Regimentsabschied geführt und nicht allein kupplerisches Kalkül, machte Amaliens Vater Anstalten, zu seinem unterbrochenen Mahl zurückzukehren. Schon glaubte ich auch die Liebste wieder entschwunden, doch trat sie an die Brüstung und ließ ihre Augen langsam und durchdringend über die Menge schweifen. Es mochte nicht mehr sein, denn ein hinausgezögertes Adieu an das hier wesende Leben, bevor sie sich wieder mit der Gesellschaft ihres Vaters, ihrer Anstandsdame, der Lakaien zu begnügen hatte. Und doch schien Amalia nicht wahrhaft überrascht, als ihr Blick mich zunächst streifte, dann wiederfand und fasste. War die Unbeständigkeit meines Bannfluchs so vorhersehbar? Wusste sie, früher denn ich meiner selbst, dass ich mich hier einfinden würde? Hatte ich eben noch Stoßgebete geschickt, Amalia möge mich irgend inmitten des Gedränges bemerken, ward mir dieser Wunsch schon wieder sauer. War ich versucht, kehrt umzumachen und unter den Menschen zu verschwinden, Amalia zur trotzigen Strafe, dass sie meine Sehnsucht ahndete, ja, sie womöglich gar teilte. Aber nach zwei einsamen, in Eigenmitleid, Trotz und Jähzorn siedenden Wochen ging mir der erste Blick dieses, ja, freilich geliebten Augenpaars von seiner erhobenen Warte geradewegs auf den Grund meines Herzens. Was in jenem einen Blick Amaliens zwischen uns hin und her ging, hätte keiner von uns in Worte zu fassen vermocht und allein für den scheiternden Versuch Bände benötigt. Und doch verstand unsere Empfindung es ganz. Es war ein Gemenge aus Zuneigung und Vorwurf, Sehnsucht und Verzweiflung, Verzeihen und Anklage, so groß in meiner Brust, dass es mir beinahe die Zähren hochgepresst hätte. Es brauchte Amaliens Entschluss und Beharrlichkeit, denn letztlich war sie dem Baron so unverwandt nicht, all dem die Grenze zu setzen, den Blick niederzuschlagen und mit ihm diese ungeheuerliche Verbundenheit, Abschied zu nehmen, bevor ein Beobachter irgend Verdächtiges zu bemerken vermochte. Dass dies auch Amalien nicht leicht von Herzen ging, spürte ich gerade an der Abruptheit, mit welcher sie's tat, weil nur der ruckartige Schmerz, nicht jedoch der lang gedehnte, ertragbar war. Aber sie tat es nicht ohne eine kurze Geste, welche dem liebenden Teil meiner Seele Versprechung war, dem trotzigen eifersüchtigen Teil eine verpflichtende Drohung. Ihre Hand tat mit unsichtbarer Feder auf die Brüstung hastig einige angedeutete Kritzel. Amalia, verstand ich diese zu lesen, würde mir schreiben.
25. Es herrschte Krieg. In der Welt freilich, jedoch auch in meiner Seele. Und bald auf seine Weise, auch zwischen Amalia und meiner selbst. Von dem Streit der Nationen auf zwei Kontinenten hatte bisher ich lediglich Notiz genommen, wenn der Meister beim Mittagstisch seiner Verblüffung ob einer besonderen Wendung der Schlachtengeschicke Ausdruck gab. Wenn unter Ferdinands und meinen Trinkkumpanen sich welche fanden, die noch nie die Stadtmauern verlassen hatten, sich nun jedoch als die klügeren Feldherren aufspielten, oder welche, die selbst im Feld gestanden und wenig zu reden hatten von großer Strategie und viel von allerlei Inkommodiertheit des Leibes, Entbehrung, Hurerei und dem kurzen Würfelspiel des Gefechts, dessen Einsatz ihr Leben war. Oder wenn die Kaiserin in der Stadt mit Pauken und Trompeten die Erfolge ihres Heeres proklamieren ließ. Kurz, mich erreichte allein, was vom gewaltigen Geschehen der Welt, die Siebe von Entfernung und Zeit, Zensur und militärischer Selbstbeweihräucherung, wienerischer Sensationsgier und Sensationsmüdigkeit und schließlich meines eigenen Desinteresses passierte. Entsprechend überrascht runzelte Meister Weitz die Stirn, als ich ihn plötzlich nicht bloß nach Neuigkeiten von den Fronten löcherte, sondern bald darum bat, selbst täglichen Blick in die Zeitung tun zu dürfen. Fand jedoch keinen Grund, mir's zu wehren, und hielt auch an, sich nach Erklärung zu forschen, wenn ich dann die Nachrichten über die entscheidenden Schlachten oft kaum überflog, dafür die Randnotizen über kleinste Regimentsbewegungen minutiös studierte. Ihr freilich wisst, was ich da suchte. Jegliche Botschaft von den Geschicken des Barons, nie ganz entschieden, ob ich selbst quälerisch wünschte, von jenen Erfolgen zu lesen, welche ihm die ersehnte Beförderung brächten, oder hasstriumphierend von seinem Krepieren im Felde. Dies eben war das Randscharmützel jenes Kriegs in meiner Brust. Im Grunde war alles bereits entschieden mit dem Anblick und Blick Amaliens. Da ließ sich meine Liebe nicht länger totreden und waren somit ihre gefährlichen Erbverbündeten auch wieder aufgescheucht, die Besitzgier, die Eifersucht und am ärgsten die Hoffnung. Doch mein Trotz, in Allianz mit meiner widersinnigen Lust am Beleidigtsein, am Aufbegehren gegen jede Zurücksetzung, wäre sich nicht treu gewesen, hätten sie ihre Niederlage, nur weil sie diese erkannten, auch eingestanden. Sie suchten weiterhin, mein Herz zur Geisel zu nehmen und zu Auslöse zu verlangen, die weitere und endgültige Verbannung Amaliens aus dem Reich meines Lebens. Dieser unseligen Allianz eignete freilich nicht die Macht, mich von Amaliens und meinem Briefversteck fernzuhalten. Der erste Tag, da es die Arbeit in der Werkstatt gestattete, fand mich hinaus aus dem Stadttor über die Felder bei unserem treu verschwiegenen Baum, in dessen Höhlung auch der erhoffte, befürchtete Brief meiner harrte. Sein Siegel war erbrochen, meine Augen hatten seine Zeilen in Windeseile überstrichen und aufgesogen, bevor meine Hände ein Beben erfasste und sie das Schriftstück sinken ließen. »Mein Liebster«, stand dort, »mein immer noch mein ewig Liebster. Da mir Papier, Tinte und Zeit begrenzt sind, lasst mich nicht beginnen von meinem Leiden. Der Pein, welche mir der Vater, der Baron und ja auch ihr bereitet. Keine der Kreaturen auf dem Hetztheater wurde so grausam zerrissen, wie es mir zwischen eurer aller Ansprüche das Herz zerfleischt. Lasst mich stattdessen schreiben von meiner Hoffnung. Die fasst sich kurz und gründet darin, dass ich euch, Liebsten, sah beim Abschied des Regiments. So habt ihr mich nicht gänzlich verstoßen? Ist eure Liebe doch größer denn der Absolutismus eures Begehrens? Leidet auch euer Herz, wenn es dem meinen auf immer fern sein soll? Nun, der Baron ist auf Kriegszug und so lange habe ich ein wenig meiner beschränkten Zeit und Freiheit zurückerobert. Der Rosengarten steht uns einstweilen wieder offen. Mehr verspreche, mehr fordere ich nicht, denn ich werde dort eure harren und hoffen. Eure verzweifelte, liebende, ja noch immer verzweifelt liebende Amalia. Oh, diese Epistel hatte Dornen, hatte Widerhaken. Denkt nicht, dass ich diese nicht tief empfand in den wundesten Stellen meines Fleisches. Doch so sehr ich ahndete, dass unverändert wir beide uns das Wort recht unterschiedlich übersetzten, so wehrlos war ich gegen sein Erklingen Hoffnung. An jenem Tage selbst war die Pforte zu unserem brachen Eden versperrt, unbeflaggt, und ich musste vorerst den Rückzug antreten, den Brief an meine Brust gepresst und in selbiger die Wirrnis tobend, welche er ausgelöst. Zwei ihrer Umläufe später jedoch blitzten die Strahlen der Sonne wieder vom weißen Tuch an dem Knauf. Die Tür ergab sich diesmal ohne weiteren Widerstand, ich marschierte den alten Pfad entlang, und in der Laube stund, von meinen nahenden Schritten bereits alarmiert, schön und bleich Amalia, auf dem Antlitz ein an sich selbst zweifelndes Glück, welches bangte, ich sei womöglich gekommen, allein um meinen Bandfluch zu erneuern. Freilich hatte ich auf meinem Weg zum Sommerpalais einen Souffleur, welcher mir insistierend einzuflüstern suchte, wie befriedigend die Szene dieser Art geraten könne. Amalia zunächst mit etlichen Vorhaltungen zu begegnen, ehe ich mich würde zu Zärtlichkeiten erweichen lassen. Und ich bin gewiss, auch Amalia hatte, ob anklagend, ob versöhnlich, ob demütig, eine Auftrittsrede parat. Doch als wir einander gegenüberstunden, als die ganze Wahrhaftigkeit des anderen mit einem Schlag das Bild fortwischte, welches die lange Trennung sich in unseren Köpfen jeweils aus Wunsch und Enttäuschung zusammengepinselt, da wurden auch alle bereiteten Worte gelöscht und unsere Leiber übernahmen allein den Befehl. Wir stürzten aufeinander zu, fielen uns in die Arme, liebkosten uns. Und solange wir unsere Münder dieser stummen Sprache, die Hände den Gebärden des Begehrens überließen, schien gänzliche Einigkeit zu herrschen zwischen uns. Freilich war diese Täuschung mir wohl vertraut, doch wenn ich ihr sogleich wieder bereitwillig aufsaß, dann auch, weil sich wahrhaft etwas bewegt hatte in Amalia. Amalia war allzeit bereit gewesen, sich zu opfern, zu leiden für die Erfüllung ihrer adligen Pflicht. Und dies für nobelste Rechtfertigung zu nehmen, Glück und Genuss im Geheimen zu suchen. Sie wollte sich hingeben an schlaffes Fleisch und fauligen Atem, jeden Widerwillen still ertragen, sich zum Altar der Ehe führen lassen, wie das Lamm zur Schlachtbank. Alles im Namen ihres Vaters, ihres Standes, ihrer Vernunft. Die Wochen des Werbens ihres dunklen Barons hatten jedoch einen Strich gemacht durch einen unerwartet entscheidenden Posten dieser Rechnung. Sie verwehrten Amalia den Ekel bei der ganzen Geschichte. Der Baron war ein junger und schneidiger Mann, welchen sie zwar ohne jedes Aufwallen der Wollust betrachten mochte, schwerlich aber mit Abscheu. Er begegnete ihr mit einer vollendeten Korrektheit, ja zunehmend ganz offenbar mit einer wirklich erwachten Zuneigung, an welcher ihr Verstand beim besten Willen nichts auszusetzen fand. Im Gegenteil, wusste sie ja, dass der Baron zunächst ebenfalls aus Vernunftgründen als Vertragspartei in diese Ehe treten sollte und ihr nun vorexerzierte, dass auf solch dürrem Boden auch andere Empfindung Wurzeln fassen mochte. Und sie zum Eingeständnis zwang, dass es keineswegs ohne Reiz sei, sich Gebieterin des Herzens eines solchen Mannes zu finden. Dies alles aber machte es Amalia schwer, willenlose Ergebenheit in ein grausames Schicksal zu heischen und von sich und mir fügsame Geduld zu verlangen, im Harren auf einen so verdienten wie halb verbotenen Lohn. Aufs Leiden war Amalia gefasst, nicht jedoch darauf, am eigenen Leib zu erfahren, wie schwer sich ertrug die kühle Vernunft. Der Hunger ihrer Küsse, das bebende Schmiegen ihres Fleisches an meine Hände und an welch verborgene Gefilde ihrer Haut sie diese Hände vordringen ließ, ja führte, all das war, als wolle Amalia mich dazu treiben, sie über jene Grenze zu reißen, an welcher ihr noch Widerstand möglich war. Jedoch, freiwillig gab sie das letzte wahrhaft Verbotene nicht, konnte sie's nicht geben, noch immer nicht. Meine Schuld hätte es sein müssen, als ruchloser Verführer. Und abermals reichten meine Künste dazu nicht aus, auf zu unerschütterlichem Fundament ruhte das zu erstürmende Bollwerk. Und selbst meine so gewissenlose Gier schreckte davor zurück, es mit schierer Gewalt einzunehmen. Dies also war der Ausbruch jenes Krieges zwischen mir und Amalia, von welchem ich euch sprach. Es war der Streit um und wider das Nein, in welchem wir nun mehr denn je Verbündete waren und Kontrahenten zugleich. War die Wiederaufnahme meines Feldzugs zur Eroberung des verborgensten Tals, welchen wir nun mitunter so heftig fochten, dass einmal Amalia bei ihrer Rückkehr ins Palais flunkern musste von den Dornen der Rosen, welche sich bei einer unachtsamen Bewegung in ihrem Kleid verfangen hätten und diesem einen unschicklichen Riss beigebracht. Wir führten den Kampf abermals auch mit Worten. Vom ersten nicht, mit welchem Amalia bei unserem Wiedersehen dem stummen Ansturm der Liebkosungen ein Ende setzte, über all die so oft schon gekreuzten Vorhaltungen, Fleh- und Sophistereien gegen Vernunftgründe, Entschuldigungen, Geduldsbitten, bis zu jenen Worten, welche sich rüsteten als Stellvertreter der Tat. Von letzteren waren die Ritterlichen jedoch längst aufgerieben, und nun schickte ich die ruchloseste, derbste Horde Landsknechte ins Feld. Selbst hier, in diesem Kerker des Wahns, vor euch Ratten, als verlotterter Rest meiner selbst, verbietet der Anstand es mir, sie zu wiederholen. Nämliche Worte waren von jener Art, die man stöhnt oder flüstert, nicht spricht, die schwellend und feucht, glitschig sind auf Zunge und Lippen, pralle, fleischige Worte, die das Gegenüber anlangen, wie wollüstige Finger, unerhörte Akte eines schamlosen Begehrens vortastend. Auch Amalia machte sich diese Worte zu eigen, empfing sie mit Gier, bekräftigte sie, keuchte sie mir zurück ins Ohr und Antlitz, entwaffnete sie jedoch, indem sie sie setzte ins Futur. Alles, was ich als »Ich will euch« äußerte, wandelte sie ins »Oh ja, wir werden« einer vermaledeiten, verneinenden Bejahung, mir sämtliches versprechend, was ein Leib vom Niedersten zum Höchsten zuzugestehen vermochte, nur eben nicht den ersten, alleinigen Besitz. Alles sollte sich mir erfüllen, solange ich nur Vortritt ließe dem Baron und mich hinter ihn reihte als Bittsteller. Dass wir uns also sogleich wieder an derselben eingeschanzten Frontlinie fanden wie eh, verschärfte nur unsere Gefechte. Alle Hoffnung, die Wochen der Einquartierung hätten eine Schwächung der Stellung des jeweils anderen gebracht, waren sogleich dahin. Und dies verleitete uns zu umso hitzigerer, zorniger Attacke, vehementer Verteidigung. Unsere Küsse glichen eher Bissen, das Werk unserer Finger, Glieder eher einem überfallhaften Gerangel, denn Liebkosungen, bis fast zum Wahn nah an der verbotenen Erfüllung. Wenn ich davor scheue, jene Worte zu sprechen, die den bezeichneten Dingen in ihrer Derbheit, Fleischlichkeit noch am verwandtesten wären, dann nicht, weil mich das Alter schamvoll machte, sondern weil ich zu sehr ihre Beschwörungsmacht fürchte, mir in dieser enthofften, erkalteten Ferne noch einmal das Damalige gar zu greifbar auferstehen zu lassen. Gestattet mir also, den Schleier des Bildhaften vor alles zu ziehen. Ich erlaube euch dafür gerne im Gegenzug meine gewählten Worte als abgeschmackt zu belächeln. Hab ich sie schließlich jenen unserer verbotenen, von Kirche und König so gefürchteten Herrn Autoren abgelauscht, welche so gerne frivol sich geben und gewagt, und welche doch nichts anderes sind denn Sprachschneiderlein, welche der nackten und einfältigen Wahrheit der Leiber ihre ziemenden, kunstvoll verhüllenden Gewänder überstreifen. Wenn ich dem Ganzen aber schon Wortmasken aufsetzen muss, so sollen es wenigstens entlarvende sein. Denn ja, meinem von Begehren vernebelten Sinn war damals die vermeintlich geliebte Amalia ein zu eroberndes, an mich zu reißendes Gebiet, ward aus meiner Verführung eine immer rücksichtsloser vordringende Kampagne. Nun, meine Lippen führten zumeist das Ablenkungsgefecht, verwickelten ihren Widerpart, verwickelten Amaliens Antlitz, Amaliens anmutigen Hals, mitunter gar die alabasternen Anhöhen ihres Busens, in geduldete Zudringlichkeiten und banden ihre Aufmerksamkeit dort in Scharmützeln von lustvoller Hingabe und strenger Verteidigung. Ich aber, unter dem Opfer manch achtlos verstreichenden Sinnesgenusses, sandte unterdessen die Vorhut meiner Finger aus und ließ den Generalstab meines Geistes keinen Augenblick die Wache darüber verlieren, ob dieser Trupp eine unerkundete Lücke fand im Schutzwall aus Gewand, händischer Wehr, lauten Verboten. Glücklich drangen sie hier vor in einen winzigen, doch weitbaren Spalt des Mieders, fanden dort einen Halt an einem unverteidigten Zoll Haut, dessen zärtliche Berührung sogleich zitternd auch andernorts die Wehr machtlos sinken ließ, die Einfallstore öffnete. Sofort sandte ich da dem tastenden Spähtrupp die massivere Macht meiner Hände nach, zog, wenn deren Position gefestigt war, mitunter von der anderen Front meine Zunge ab und ließ sie den Vorstoß verstärken. Näher und näher glaubte ich der letzten Zitadelle zu kommen, hatte schon einst unzugänglich geglaubte Gefilde, Klüfte eingenommen, hatte die Morgenröte der Brustgipfel erblickt, den Bergrücken der Wirbelsäule ausgekundet, hatte die tiefsten, verborgensten Salzminen des Schweißes geschmeckt und dabei immer häufiger Amalia zur Verräterin ihrer eigenen Sache bekehrt, hatte sie willig, gewandt lockern und lösen gemacht, dass wir oft vor dem trunkenen, keuchenden, tränenden Abschied eine Viertelstunde damit verbrachten, sie wieder einzuschnüren und zurechtzuzupfen. Und wenn ich solch selbstvergessener Raserei anheimfiel, dass ich drohte, Amalia aus der Abgeschiedenheit unseres Edens eine Falle zu machen, dann nestelte sie meinen ädrigen Rambock frei und trieb, mir herrschend, lachend ins Antlitz blickend, ihm seine Länge und Härte so lange noch immer größer, bis sie in hilflosem Schwall brachen und ich entwaffnet in Amaliens Arme sank. Als ich aber später solchen Pyrrhus-Siegs Leid dieser Finte Amaliens wehren wollte und weiter auf mein wahres Ziel eindringen, da raubte schließlich der geliebte Mund wortlos auch mir die Sprache, die Sinne, die Macht. Dennoch hätte ich mich in dieser Abnutzungsschlacht auf lange Frist als den gewissen Sieger gesehen. Hätte gegen mich nicht ein viel mächtigerer Feind gestanden, denn allein Amaliens Vernunft und Willen. Jeden Werktag verbrachte ich damit, mich aufzuspielen als selbigen Widersachers Bändiger und Bezwinger, um mich doch gänzlich mittellos gegen seine Allgewalt zu finden. Es war aber dieser unbezwingbare Gegner, die Zeit. Hätte ich sie ohne jede Begrenzung auf meiner Seite gewusst, hätte ich nach und nach mein Lager unmerklich so weit nach vorn verschoben, dass auf Dauer irgendeinem Ausfall Erfolg beschieden sein musste. Allein solch Aufschub war mir nicht gewährt. Über mir hing das Damoklesschwert einer siegreichen Heimkehr des Barons. War bis dahin mein Triumph nicht vollkommen errungen, so war aller Etappensieg nichtig. Ihm würde in einer Nacht alles kapituliert, um welches ich gleich wie viele Tage, Wochen und Monate rang. Da wachte ich also nun morgen für morgen auf in einem Hause, welches erfüllt war vom Ticken der Chronometer, dem es wie Käfer in den Wänden, wie ein Herzschlag unter den Dielen inne zu wohnen schien, und in welchem ich mich Tag um Tag an die Werkbank setzte, um wieder und wieder zu erfahren, dass die Zeit sich zwar fügsam zerteilen ließ und geduldig zählen, jedoch niemals gewinnen. Jede Sekunde, welche mir da unwiederbringlich desertierte, lief über ins Lager des Barons. Nachdem anfangs die Zeitungen zumeist geschwiegen hatten von dessen Feldzug, hatten sich nach kaum mehr denn 2 Wochen zunächst die gelegentlichen, beiläufigen Notizen gefunden von den Bewegungen seines Regiments. Und alsbald im Ton immer mehr ins Bewundernde gesteigerte Nachricht von unerwarteten Winkelzügen, so verfrühten wie brillant erfolgreichen Aufeinandertreffen. Meine einzige Ausflucht blieb, dass dies derart wagemutig klang, mir die Hoffnung zu erlauben, der Baron überschätze sich und seines Regimentes Vermögen und würde sich noch geradewegs in den Untergang hasardieren. Sobald aber Furcht und Drang den Oberbefehl übernahmen, dass seine Rückkunft noch viel baldiger und triumphaler bevorstehen mochte, denn befürchtet, verlor ich jene Selbstgewissheit, die wie eine selbstbefeuernde Flamme wirkt. Ich wagte hier zu wenig, dort zu viel, gab eingeschnappt mich, wo Entschuldigung angebracht war, bat um Verzeihung, wo mir ein Nachsetzen gefrommt, konnte keinen Fortschritt mehr mit Amalia gemeinsam genießen und erst recht keine Zurückweisung von ihr mehr gleichmütig ertragen. Je mehr aber der betrachtende Teil meines Geistes dies begriff, je ungelenker trieb der Handelnde mich grad immer zum Falschen. Als ich gleichsam den Sand der Zeit schon so weit durch meine Finger gerieselt empfand, dass meine zitternden, bleichen Handflächen darunter sichtbar wurden, eine Schlacht hörte man, hatte der Baron nun schon für sich entschieden und setze lediglich nach, noch die Reste des Feindes aufzureiben, dann wäre dem kaiserlichen Auftrag mehr denn Genüge getan, brachte ich mir auch noch selbst Schwächung bei. Immer hatte ich von Amalia gefordert, hatte sie in der Überzeugung bedrängt, dass mir zustünde, was ich verlangte. Meine hochmütige Gier hatte sich stets nur gefragt, wann, niemals ernsthaft, ob. Als nun aber wenig mehr denn der Heimmarsch des Barons mich von meiner Niederlage trennte, als ich in meinen Eingeweiden zu spüren begann, dass wahrhaft keine höheren Mächte für meine Sache intervenieren mochten, als ich zum ersten Male einen Sieg des Barons, des Grafen, der Ordnung für wahrhaft möglich begriff, ja bald gar wahrscheinlich, da versetzte es meiner Selbstgewissheit einen fatalen Streich. Und ich begann, Amalia zu bitten, mir von ihr das große Opfer zu erflehen. Nicht Schuld trieb ich mir ein, sondern um Almosen haschte und heischte ich. Einem Bettler aber mochte Amalia reinen Gewissens entsagen. So ist's mit der Liebe. Nur wo sie sich unterlegen glaubt, da glüht sie ganz. Fühlt sie ausgeliefert ihr gegenüber, bereit, alles preiszugeben, so dass sie's einfach nur nehmen müsste, dann wird sie mit einmal wählerisch, wägend, beginnt dies alles zu messen und was sie selbst dafür dran und drein geben muss, wird neugierig, wie viel sie denn wohl ohne erwiderndes Opfer zu fordern vermag. Sobald sich die Liebe, gleich wie wahr und rein sie bleibt im Herzen, in Sicherheit wähnt, die Glut des anderen hitziger findet, denn die eigene, macht sie sich's daran behaglich, sonnt sich in deren Schein. Womöglich hätte die Frist bis zur Heimkehr des Barons mir grad noch genügt, meine Eroberung bis zum verbotenen Ende zu führen, wäre ich in ruhiger Siegesgewissheit verharrt. So aber preschte ich kopflos vor und gab mir dabei Blöße um Blöße, machte Amalia die Verteidigung einfach, da ich vor lauter Heftigkeit meiner Streiche deren Gezieltheit so wenig Achtung schenkte wie meiner Deckung, und vom Galan zum Grobian ward, dem zu widerstehen vielleicht ihren wehrenden Händen etwas mühsamer, ihrem Herzen nun aber ein gutes Stück leichter fiel. So also gingen im Verglühen des Sommers unsere letzten wenigen Wochen zu Ende in unserem Paradies. In der Stadt rüstete man sich allmählich für die Rückkehr des Hofs und des anhängenden Lebens. Erwachte, noch leicht benommen, wie aus einem Schlummer in der Mittagshitze. Man fluchte und sehnte des Herbsts, der schon ab und an schnaufend Luft zu holen schien für seine Stürme, aber seinen reinigenden Regen noch fernhielt. Denn da zugleich die Gewitter des Sommers seltener wurden, wirbelte es vom Glacis und den Gassen einen knochentrockenen Staub durch Wien, dass man mitunter kaum noch bis zur nächsten Straßenecke zu schauen vermochte und es einem die schwitzige Haut bis in die Fältchen puderte, einem Augen und Rachen aufrieb. Mir war diese Rauheit mitunter willkommen, da sie eine Entsprechung zu meinem wundgekratzten Herzen gab und mir Vorwand für tränende Augen und mir mit kreidigem Kotdunst die Witterung aus den Nasenhöhlen schmirgelte, dass eine Wandlung, Umwälzung in der Luft lag, die Zeit des Wachsens, der Blüte und Frucht ihren Zenit überschritt und nun jene des Faulens, Verwesens und Sterbens begann. Kennt ihr nicht auch Stunden, da euch alles, alles, was ihr erblickt, schmeckt, empfindet, bitter zu werden scheint? Sogar das, was ihr zu lieben gewohnt seid? Und dies umso herber, weil ihr die Freude daran nicht mehr zu finden vermögt. Stellt euch vor, euch würden aus solchen Stunden ganze Tage, würden Tage und Nächte, würden Wochen gar. So erging's mir, und es muß diese Bitternis mir mit der Zeit leibhaftig ins Fleisch gedrungen sein. Denn nicht allein bildete ich mir ein, des Morgens in meinem Laken ihren Nacht- und Nachgeruch zu riechen, ihren wideren Gu in die Waschschüssel zu speien, ohne ihn damit aus meinem Mund zu bekommen. An einem Nachmittag in unserer Rosenlaube löste Amalia sich aus unserer Umarmung, unserem Kuss, und dieses Mal ließ ich's geschehen, denn ich fühlte, dass es nicht unser gewohntes Ringen war, welches sie dazu trieb. Der Kuss war eigentlich unsere Détente, war das Terrain, da unser Begehren, unsere Bedingungen sich einvernehmlich zu begegnen vermochten. Dieser eine aber sollte sich, was wir allzeit als romantisches Sentiment erbangten, doch nie als kalte, ernste Wahrheit erwarteten, als unser letzter Kuss erweisen, an unserem letzten Tag, im bereits verlorenen Eden. Amalia also löste ihre Lippen von meinen, ließ ihre Arme von mir, lehnte sich aus unserer Umschlingung zurück. Sie blickte mich fragend an, doch mit einem eher nach innen gerichteten Rätseln, als wollte sie die Zutat eines fremden Mahls erraten. Ich schaute sie an, ohne auf eine Erklärung zu drängen. Zu übermannt war ich von einer schwer zu benennenden Empfindung. Zum ersten Male an diesem Ort fühlte ich uns nicht gemeinsam dort sitzen, sondern lediglich nebeneinander und beide zutiefst einsam. Im selben Moment jedoch fiel mein Gieren und Wollen von mir ab und legte wieder die Liebe frei. Plötzlich füllten sich Seele, Brust, Blick wieder mit reiner und wahrer Liebe zu diesem schönen, einsamen, traurigen Wesen und mit Reue ob allem, was ich ihr an Bedrängnis geschaffen. Ich empfand wieder Geschenk und Dankbarkeit ob ihres bloßen Seins, ob aller Kleinigkeit, welche sie freimütig gab, und vermochte meiner selbst nicht mehr recht zu verstehen, weshalb mir jegliches Zugeständnis so unmöglich fiel. Amalia aber, die selbst keine Antwort, keine besseren Worte gefunden hatte für das, was sie an unserem Kuss verstörte, sprach zu mir: »Ihr schmeckt heute so seltsam.«